Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Contest Prep und allem rund um das Thema. Heute in dieser Episode sind wir mal wieder zu dritt unterwegs und zwar haben wir einen altbekannten Gast des Podcasts auch hier mit am Start. Jan Frisse heute mit am Start und zwar, Jan, ist es das dritte Mal hier auf dem Podcast, kannst du dich erinnern?
Mhm. Zweite, dritte? Ich, ist es das dritte Mal, ja.
Dritte Mal, ne? Ja, aber das erste Mal zusammen, glaube ich, mit Tobi. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe, die anderen Folgen sind auch schon mittlerweile ein bisschen länger her. Und Jan, ich kann dir hier noch kurz mitgeben, die Episoden, die wir abgedreht haben, ich glaube, die eine zumindest, die ist unter den Top 3 Folgen von den 175, die, glaube ich, jetzt aktuell schon da sind. 177.
Jan hat es einfach aufs Treppchen geschafft.
Das höre ich gern.
Aufs Treppchen geschafft. Sehr, sehr geil. Jan, wie geht's dir, mein Lieber? Du bist gerade aktuell auf Prep, habe ich mitbekommen, oder?
Mhm. Ja, voll.
Ja.
Die 18. Prep-Woche.
Von wie viel?
Ich habe noch 15 bis zum Warm-up und ich glaube 23 oder 22 bis zur Hauptshow, je nachdem, welche wir da machen.
Mhm. Habt ihr schon genau auf Wettkampf festgelegt?
Ja, voll. Also INBA in Holland soll die Warm-Up-Show werden und dann ist es halt entweder Ungarn oder UKDFBA, welche quasi die Hauptshow ist. Es kommt noch ein bisschen darauf an, ob ich den Qualifier machen kann. Ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist, aber die Kommunikation da bei der UKDFBA ist aktuell so ein bisschen offen. Also das, was sie schreiben, impliziert halt nicht, dass es per se nur national ist. Deswegen, keine Ahnung, ich habe den mal angefragt und wenn die mir erlauben, den Qualifier zu machen, dann würde ich erstmal den Qualifier machen und nicht Worlds und dann schauen, ob ich Worlds mache, je nachdem, was beim Qualifier rauskommt.
Du meinst die Worlds quasi, UKDFBA Worlds?
Ja, UKDFBA Worlds. INBA Worlds, okay. Von der UKDFBA veranstaltet, ja.
Aber da brauchst du doch keinen Qualifier, wenn du Niederlande machst, oder?
Weil ja, Niederlande ist doch INBA. Also, ja, voll, das kann gut sein. Ich bin mir generell, ich glaube, du brauchst als Deutscher gar keinen Qualifier. Oder vielleicht sogar dann die GNBF. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe mal angefragt, normalerweise antworten die mir super, super schnell. Das dauert jetzt schon ein paar Tage, also ich habe keine Ahnung. Ich blicke da jetzt gerade nicht so ganz durch. Ich weiß halt die Regeln im Frühjahr auch, ehrlich gesagt, nicht so wie die Regeln im Herbst. Und da ist halt jetzt gerade einfach ein Fragezeichen. Ich würde halt tendenziell auch gerne einfach den Qualifier bei der UKDFBA machen. Und wenn ich den machen kann, dann würde ich den halt mitnehmen.
Also soweit ich weiß, braucht man gar keine Qualifikation für die WM. Auch für die EM im Herbst auch nicht. Also ich glaube, du kannst einfach teilnehmen, was auf der einen Seite schön ist, auf der anderen Seite
für die EM auch nicht.
Nachteile birgt, aber soweit ich weiß, ist die einfach machbar. Mhm.
Aber ich finde zum Beispiel die INBA EM im Herbst ist vom Niveau immer trotzdem so hoch. Also ich habe das Gefühl, die Leute selektieren sich da so ein bisschen selbst aus.
Selbst, ja schon, das stimmt schon.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja, aber ich glaube, UK, die ja, Worlds zu machen, ist schon auch sehr, sehr geil. Also ich freue mich übelst lange schon auf den Wettkampf. Muss auch sagen, so die Worlds jetzt letztes Jahr in Italien war auch echt brutal geil. Also so von der Halle, von allem drum und dran, war schon eine übelst nice Show. Aber ich denke, dass
die UK... Hast du früher?
Ich? Mhm. 7 Stück.
Nice.
Ja. Also doch, ich glaube, es sind 7. Marco hat noch einen, dann sind wir 8, ja. Wahrscheinlich 8 Stück. Ja. Wird aber ziemlich cool. Ich versuche aber 3 oder 4 auf die Worlds aufzustellen. So habe ich schon mal geplant. Aber ich glaube nur einen in Bodybuilding und wahrscheinlich nur Junior im Bodybuilding. Wahrscheinlich. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wird sich noch so ein bisschen zeigen, aber ich werde auf jeden Fall mit den meisten auch nach Holland gehen. Ich denke, Niederlande macht da einfach vom Zeitpunkt her auch viel Sinn, weil das halt doch relativ zentral ist und auch, weil viele GmbF auch machen wollen, ja, haben wir halt eben auch viele Preps ein bisschen nach vorne gezogen dann, vom Startzeitpunkt nochmal, wo ich eigentlich gedacht hätte, die GmbF wäre, keine Ahnung, erst so April, Mai oder so, wie sie auch letztes Jahr gewesen ist, ne, da musste ich halt eben 6 Wochen einfach mal so ein bisschen nach vorne shiften oder 4 Wochen war es, glaube ich. Ja, was dann ein bisschen natürlich für den einen gut, für den anderen schwierig ist, weiß noch nicht, ob ich alle jetzt 100% auch schon auf einem Level habe bei der GmbF, wo ich sie auch ganz gerne hätte, ne? Aber auch im Hinblick für die Leute, die dann die Worlds noch machen wollen, sind halt eben diese, ich glaube 12 Wochen sind es insgesamt, oder ne, ist dann natürlich auch eine lange Zeit nochmal, ne? Und ja, dementsprechend mal gucken, so wen ich dann letztlich schon auf die GmbF stelle und die bei der GmbF schon gut genug sind, ja, also muss man halt auch gucken, ob die das halt teilweise auch als First-Timer dann durchhalten, bis zu Worlds halt voll. Da gutes Conditioning halt zu halten oder tatsächlich nochmal eine Schippe draufzulegen. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt so eine Leichtigkeit dann, weil ist halt einfach lang.
Das Problem mit der frühen GNBF ist einfach, dass eine GNBF keine Warm-Up-Show ist. Und du müsstest die quasi als reine Warm-Up-Show behandeln, um eben bei Worlds zu 100% zu stehen. Du kannst nicht GNBF 100% kommen und dann 12 Wochen dein Conditioning halten. Das funktioniert gerade als First-Timer, funktioniert das nicht.
Da das war tatsächlich auch die große Problematik halt, ne? Also.
Ja. Ja, ich habe GNBF für mich selbst entschieden. Also ich habe für mich selbst entschieden, dass ich GNBF nicht mache, eben weil sie so früh ist und weil das so ein langes Fenster öffnet zur Hauptshow hin. Und ich war halt auch von der Ausgangslage nicht in der Position. Also als wir erfahren haben, dass GNBF so früh ist, hat Lukas quasi direkt gesagt, wir starten die Prep. Wir hatten eigentlich nochmal einen Monat Pause eingeplant, den haben wir dann nicht gemacht. Also ich bin im September in die Prep gestartet, quasi auch mitten in meiner eigenen Coaching-Saison. War auch definitiv für eine Contest-Prep alles ein bisschen drunter und drüber am Anfang. Aber wir haben dann letzten Endes halt trotzdem, ich habe ihm dann irgendwann gesagt, hey, GMF ist so früh, das ist so schwierig zu timen vom Peaking her, dass du halt nicht fadest über diese Zeit. Und ich will halt auch nicht bis zu dem Zeitpunkt halt diese ich will es nicht Crash Diet nennen, aber halt einfach diese hohe Rate of Loss fahren, diese hohe konstante Rate of Loss, dass wir uns halt entschieden haben, die nicht zu machen. Weil ich will halt auch auf einer GNBF nicht halb fertig stehen. So. Eine GNBF ist für mich selbst als Athlet ist das für mich einfach eine Show, bei der ich mich zu 100% präsentieren will und das funktioniert halt nicht mit den restlichen Shows.
Ja, was man halt auch dazu sagen muss, ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute es dieses Jahr überhaupt schaffen, sich ready zu präsentieren. Weil als die GNBF das angekündigt hat, war einfach die Zeit auch gar nicht mehr so lange. Ich glaube, das waren 27 Wochen vor dem Wettkampf.
Ja, das
und das ist jetzt, wenn du nicht schon in einer richtig, richtig guten Ausgangslage bist, jetzt eigentlich nicht unbedingt die Zeit, um halt eben da schon, ja, komplett ready zu stehen.
Ja, das war halt sagen, genau an dem, das war ziemlich genau an dem, das müsste ziemlich genau Anfang September rum gewesen sein.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ich sag mal so, die meisten Leute hören das dann halt, denken sich, 27 Wochen, dann habe ich ja eh noch 6, 7. Und bis sie dann letzten Endes in die Prep starten, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Das Niveau in der Frühjahrssaison bei der GMF war sowieso nie das Niveau, was du im Herbst hattest.
Leider.
Schade.
Ja.
Aber naja,
okay, aber das soll es auch gar nicht heute groß drum gehen, aber trotzdem doch wahrscheinlich für den einen oder anderen ziemlich interessant, wenn man das Ganze jetzt auch mal so aus unserer Perspektive hört, jetzt gerade auch von dir als Starter dann in dem Jahr, weil es werden doch die ein oder anderen sicherlich im Frühjahr an den Start gehen und wahrscheinlich hat jeder so dieselbe Problematik irgendwo so mitgemacht. Naja, egal, auf jeden Fall, heute
es ist halt auch einfach, ja. Es ist halt auch einfach fragwürdig, warum die GmbF das abseits aller anderen EnBA-Shows so früh macht. Mit Halle, tralala, wissen wir Bescheid, aber es ist halt einfach sehr schade, wenn so wenig Wettkämpfe in dem Frühjahr sind, dass dann ein Wettkampf, der wirklich eigentlich, wie Jan schon gesagt hat, kein Warm-Up-Wettkampf ist, sondern der eigentlich schon ein gewisses Prestige oder gewisse Stellung hat, ja, so weit weg ist einfach von den ganz anderen Sachen und eigentlich dadurch ja die Möglichkeit genommen wird, dann potenziell bei einer Worlds zu stehen. Weil wenn die Show später ist, dann könnte man alles ja in irgendeiner Weise aneinander rein, könnte alles machen.
Das ist so eine Struktur komplett, das ist eigentlich gar nicht umsetzbar. Also, wie willst du das machen? So, ich glaube, die wenigsten Athleten sind so erfahren, dass sie 12 Wochen ihre Form, also ihre 100% Form halten können. Du kannst vielleicht irgendwie so ein bisschen da raus reversen und so ein bisschen zunehmen und dann vielleicht nochmal rein diäten und schauen, wenn du wirklich gut bist, dass du das nailst, aber du kannst es nicht 12 Wochen halten.
Ja, und dann ist auch die Frage so, wie viele schaffen das überhaupt wirklich aktiv hochzugehen, also wirklich so nochmal Körpergewicht zu akkumulieren und da nicht irgendwie Binges zu bekommen als First-Timer, plus dann nochmal runterzugehen.
Ja, ich rede nicht von First-Timer. Also, sowas kannst du in deiner 5. bis 10. Saison machen und das vernünftig machen. Das machst du nicht als First-Timer. Als First-Timer funktioniert sowas nicht.
Also ich muss sagen, ich hatte ja schon Probleme gehabt, eigentlich so nach der GmbF quasi die Form nochmal zu halten und dann nochmal 6 Wochen irgendwie runterzugehen halt, ne? So für die Worlds. Und das waren nur 6 Wochen. Waren keine 12, so das war schon, aber auch dadurch, dass die Saison halt, keine Ahnung, schon 3 Wochen oder, also ich hatte ja 3 Wochen vorher einen Wettkampf und nochmal 3 Wochen vorher, also ich hatte auch 12 Wochen vor meinem ersten Wettkampf bei der NPC bis zu Worlds, so, und da war halt auch, okay, die erste Wettkampf dann nach dem Probewettkampf bei der NPC Niederlande ging noch easy klar, GmbF ging noch easy klar und dann habe ich gemerkt, okay, ey, es sind noch 6 Wochen bis zur Worlds, Alter, 6 Wochen und ich wusste, okay, ich brauche eigentlich auch nicht mehr so viel, um runterzukommen, also so viel hat jetzt nicht mehr gefehlt, so, bis die Form sitzt und dann irgendwann habe ich mich auch kurzfristig dazu entschieden, nochmal 2 Wochen vor der Worlds die IMBA in Ungarn nochmal mitzunehmen, Weil ansonsten wäre dieses Ziel wäre einfach so weit entfernt gewesen in dem Moment, dass ich auch gedacht hätte, oh Kacke, Alter, das wird einfach nur noch hart jetzt. Ja, also ich kann das schon auch nicht so nachvollziehen, warum man dann als GmbF einen Wettkampf so früh hinlegt. Also keine Ahnung, was da die Argumentation ist. Es ist auf jeden Fall nicht im Sinne des Athleten. Also so viel kann man sagen. Ich denke, das muss man auch sagen, weil...
Ja, absolut.
Ja, das sollten sie in Zukunft hoffentlich nicht mehr so machen. Ja, ist schade.
Ja.
Naja, egal. Es soll heute um das Thema Online-Coaching gehen. Ich finde, ist sogar eigentlich mehr oder weniger ein passender Einstieg, Jan. Es geht so ein bisschen auch um die, sage ich mal, Schattenseiten von Online-Coaching. Jetzt haben wir gehört, du startest im Frühjahr. Hast du im Frühjahr selbst auch Athleten?
Nein.
Nein. So, und ich denke, das ist, glaube ich, gerade schon auch so mit ein Punkt, den man da vielleicht mal ansprechen sollte. Wahrscheinlich auch ein relativ großer Nachteil, wenn du Online-Coach bist, rückt das Athletendasein in dem Moment wahrscheinlich auch ein bisschen zurück. Würdet ihr das so bestätigen?
Ich würde da auf jeden Fall differenzieren zwischen Online-Coach und Contest-Rep-Coach und auch, ob du halt so ein Hybrid fährst oder ob du dich langfristig wirklich nur auf Contest-Rep-Coaching konzentrieren willst, weil das macht definitiv einen Unterschied. Wenn dein Roster wirklich nur aus Contest-Rep-Natural-Bodybuilding besteht, dann hast du ja zwangsläufig eine gewisse Anzahl an Leuten, die starten im Herbst. Und wenn diese Anzahl eben, keine Ahnung, das ist sicherlich individuell, aber wenn die eben eine gewisse Anzahl übertrifft, dann kannst du ja einfach selber gar nicht mehr starten. Also es würde schon gehen, aber du musst halt dann entweder den Abstrich auf Athletenseite machen oder auf Coach-Seite und ich glaube, den Kompromiss wollen wir alle nicht eingehen.
Hm. Ja, hast du schön gesagt. Ja, und dementsprechend hast du jetzt für dich dann auch gesagt, so im Frühjahr, dass du keine Athleten betreust. Oder
es hat sich auch einfach niemand angemeldet. Also bei mir ist soweit alles im Herbst und das war aber auch, also ich finde es eh gut. Generell finde ich die Frühjahrssaison auch als Coach nicht so interessant. Generell würde ich, wenn jetzt nicht jemand einen wirklich triffgründigen Grund hat, niemandem eigentlich empfehlen, im Frühjahr zu starten. Ich preppe jetzt, du bist ja auch im Frühjahr gestartet. Ich glaube, finde die Contest Prep auch, glaube ich, über den Sommer besser. Es ist einfach eine angenehmere Zeit, sagen wir es mal so. Winter ist sowieso immer so ein bisschen, alles ist dunkel und so. Eine Contrap wird eh schon dunkel und dann ist es auch draußen noch dunkel so. Und das ist so, ja, es ist auf jeden Fall, es ist was anderes. Es ist ein anderer Anspruch auch.
Bro, deine Zeit kommt. Trust me. So, wenn es draußen dann jetzt nochmal anfängt, warm zu werden und so, weißt du, wo jeder dann anfängt, eigentlich so, oh, gerade voll am Diäten, hast du es eigentlich schon fast fertig. So, und gerade wenn die richtig harten Tage anfangen, so, und dann wird es draußen nochmal warm, die Spaziergänge sind dann draußen möglich und so, es wird alles irgendwie nochmal irgendwie schön, sein, ja. So, es blüht alles auf, so, gerade da, wo du halt so gerade am Tiefpunkt quasi bist, das ist schon sehr, sehr geil, weißt du? Also kann ich dir auf jeden Fall gut Mut zu sprechen, dass das in nächster Zeit noch deutlich besser wird. Also ich habe es hart gefeiert.
Okay, interessant, weil ich glaube, du bist eine der einzigen Personen, die ich gehört habe, die positiv davon berichtet haben, von dem Zeitraum im Frühjahr in Bezug auf eine Contest Prep. Ich glaube, ich
würde es immer wieder im Frühjahr machen, so, ne? Wenn nicht die Wettkämpfe so uninteressant sind, ja.
Ja, krass. Es ist interessant, weil ich fand halt tatsächlich in 2019 bei meiner eigenen Prep, dass so gerade diese Zeit Juli, August, wo es halt dann auch wirklich warm draußen war, du bist halt morgens einfach rausgegangen. Es waren so, keine Ahnung, knapp 30 Grad oder so und es war einfach Sonne und es war einfach angenehm. Und du warst aber schon, du hattest schon diese 24-7 Lethargie sitzen, aber du gehst halt trotzdem morgens raus, wirst einfach angestrahlt und dann geht's zumindest wieder so ein bisschen.
Hm. Ja, also gibt für und wieder, aber so auf jeden Fall, gerade wie gesagt, wenn es gegen Ende geht, wird schon nochmal ein bisschen besser werden. So. Das Einzige, was nicht so geil war die WM bei 40 Grad. Aber das war halt schon ein bisschen Schrott.
Ja, ist nicht so schlimm, weil UK DFB ist, also WM dieses Jahr ist in England und da ist immer, da regnet es immer, da ist immer grau und regnet es und da sind immer nur so 18 Grad. Auch im Hochsommer.
Auch im Hochsommer.
Ja, perfekt. Ja, aber grundsätzlich konzentrieren wir uns dann alle wahrscheinlich ein bisschen mehr gegen Herbst. Ich finde aber trotzdem eigentlich so eine Verteilung auch von den Athleten, so Frühjahr und Herbst auch ganz geil. Also wenn man zumindest so 5 oder so, also so, ich finde immer die Hälfte von dem, was man im Herbst stellt, ist im Frühjahr eigentlich auch ganz angenehm. Ich finde auch so zu handeln, weil ich habe auch das Gefühl, dass so eine so eine Prep, gerade wenn sie gegen die Season, also wenn die Season näher kommt, die ersten Wettkämpfe halt eben starten, dann doch schon sehr, sehr anfordernd wird mit der Zeit. Also so bis von Woche zu Woche irgendwo anders, so die Kräfte sind schon irgendwann so am Ende, am Limit. Und ich finde das auch ganz gut, wenn man sich dann einfach auch nochmal über eine gewisse Zeit erholen kann, bevor dann halt eben das Ganze nochmal losgehen würde. Also ich glaube, ich hätte auch nicht so Spaß dran, im Frühjahr genauso viele Leute zu stellen wie im Herbst, einfach so von dem Arbeitsaufwand und von ja, dem energieraubenden Faktor, der da irgendwo noch einhergeht, würde dir das so bestätigen?
Ja, das Ding ist halt, wenn du viele Leute im Frühjahr und viele Leute im Herbst hast, dann ist das Ganze halt vielleicht nicht ganz so intensiv auf einen Zeitraum, aber dafür über einen längeren Zeitraum. Und im Endeffekt, wenn du Leute im Frühjahr preppst, und die beginnen ja dann auch schon in der Regel im Vorjahr, irgendwann im späten Herbst oder im frühen Winter, und dann hast du deine Leute, die im Frühjahr starten für die Herbstsaison, dann hast du eigentlich immer Leute auf Contest Prep. Und das ist meiner Ansicht nach halt auch irgendwo einfach problematisch, weil du kannst eigentlich, also meine Ansicht von Urlaub, wenn du Contest Prep Coach bist, ist halt einfach, du kannst nicht in den Urlaub gehen und ganz, ganz frei machen, wenn du Leute auf Contest Prep hast, so. Weil dann musst du zumindest immer die Option lassen, okay, ich bin erreichbar. Und dann hast du das Problem, du musst immer erreichbar sein. Und dann ist halt dieses wirklich einmal im Winter eine Woche oder zwei Wochen freimachen, ist eigentlich fast ausgeschlossen. Also ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, konstant jetzt, keine Ahnung, über Jahre hinweg immer in beiden Saisons viele Leute zu haben. Und ich bin gespannt, was du sagst. Wie viele Leute hast du im Herbst?
Ich? 10.
Okay, weil das wird, und die erste Show ist dann quasi Holland und die letzte ist ja dann wahrscheinlich irgendwie Worlds im Herbst oder so. Das ist schon verdammt. Voll, meine ich ja. Das ist schon eine verdammt lange Saison. Das wird schon sehr lang, Daniel.
Das wird schon.
Also gut. Ich dachte auch gerade, Jan, wo du gesagt hast, es wird vielleicht nicht weniger intensiv, wenn man es verteilt. Es ist ja, wenn du im Frühjahr 10 hast und im Herbst 10, dann ist es schon, dann ist es halt zweimal intensiv.
Ne? Ja, also, voll, du meinst voll, halt voll. Nein, ich meine einfach so
gleiche Anzahl,
die Intensität innerhalb eines gewissen Zeitraums. So hast du halt 10 im Frühjahr. Klar, das ist natürlich super anspruchsvoll trotzdem, aber du hast nicht 20 in einer Saison. Du hast nicht 20 Athleten in 3 Monaten, sondern du hast 10 in 3 Monaten und dann 10 in 3 Monaten, aber 6 Monate später oder keine Ahnung, 4 Monate später oder so.
Aber du kannst ja auch einfach 20 machen im Herbst und 20 im Frühjahr.
Ja, genau, bist du gut. Also, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber letztes Jahr war auch die erste Show war Ende Mai.
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre, True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissy und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Die letzte war Ende Oktober und das ist schon ein sehr, sehr langer Zeitraum.
Ja, das ist lang.
Ja, ich finde Contest for Coaching ist halt phasenweise auch nochmal, ist eh klar, weil du halt einfach dann die Saison hast, ist einfach phasenweise nochmal deutlich invasiver, nochmal deutlich intensiver, anspruchsvoller. Und wenn du diese Frühjahrs- und Herbstsaison, wenn du diesen Zeitraum quasi komplett aufweitest, dann hast du das quasi immer. Ja, und ich glaube auch, dass man damit umgehen kann, aber das ist gerade etwas, ich denke, wir sind irgendwo ja auch alle noch, wir machen das jetzt noch nicht Jahrzehnte so, wir sind alle noch irgendwo in den ersten Jahren, was Construct Coaching angeht, und ich glaube, man wird da auch sicher noch um einiges effizienter und besser und lernt halt auch mit der ganzen Situation umzugehen, aber gerade am Anfang ist es einfach echt ein anspruchsvoller Job, auch wenn es eigentlich ein Bürojob ist so.
Ja, also ich finde ehrlich gesagt auch gerade, da gibt es auch ein paar Unterschiede, ne? Je nachdem, wie du das halt auch ausleben willst. So. Also ich glaube, wir drei würde ich jetzt einfach mal tatsächlich so zählen, versuchen ja auch immer und überall irgendwo mit dabei zu sein, halt eben bei den verschiedenen Shows. Ne? Also es ist ja auch so, dass wir gerade auch, glaube ich, immer noch irgendwo in dem Bestreben sind, die Shows auch kennenzulernen teilweise, halt eben die Shows auch zu verstehen, viele Shows halt eben auch erstmal kennenzulernen, wo man überhaupt Leute hinstellen kann, ja, was die Shows halt eben bieten. Und das musst du halt auch einmal dir erst aneignen, ne? Also da gibt's halt auch keine Abkürzung. Du kannst dann den Podcast hören, wenn du dir selbst kein Bild von der Show gemacht hast. Das ist zwar ein Input, aber das wird dir nie die Klarheit darüber geben und die Einschätzung, ja, wenn du selbst auch mal vor Ort gewesen bist. Und ich glaube, deswegen ist es bei uns halt eben gerade auch Status Quo noch so super, super intensiv, wenn man halt eben versucht, überall mit dabei zu sein. Keine Ahnung, Jan, du bist letztes Jahr, habe ich mitbekommen, irgendwie nach England geflogen, dann nach Wien, dann irgendwie nach Deutschland, dann wieder von Deutschland, keine Ahnung wohin. Das ging ja bei dir irgendwie gefühlt die ganze Season so. Also teilweise an einem Tag irgendwie zwei Flüge und kurz mal noch eine Show mitgenommen und so. Und das muss man halt eben auch wollen. Das ist dann ja halt eben auch wirklich, es ist umgänglich, also du musst es nicht machen. Aber es macht dich besser, wenn du es wahrscheinlich machst, so, ne? Also, du wirst keine Einschnitte davon haben. Und ich glaube, da muss man halt auch nochmal unterscheiden, wie willst du halt eben Leute betreuen, ne? Also, sagst du, keine Ahnung, du schickst jemanden halt eben zu einer Show, sagst, guck mal, so und so wird die Farbe gemacht, so, ihr kriegt das schon hin. Ja, oder fliegst du mit zu der Show, machst die Farbe und machst die Betreuung, ne? Und dann am nächsten Tag nochmal woanders, so. Das ist halt eben so die Sache, ne?
Ja, also in dem Fall war es einfach so, dass zwei Athleten für UKDFB angedacht waren und die waren auch schon, das stand schon relativ lang fest, also stand schon in 2021 fest, dass beide UKDFB machen wollen. Ich habe es auch beiden empfohlen. Dann ist eben die Evo Classic im Horizont aufgetaucht und ja, für mich war einfach klar, okay, ich will bei der einen Show zum einen auch Athleten stellen und ich würde dort gerne auch einfach präsent sein. Dann hat sich das mit dem Judging noch ergeben. Aber ich kann trotzdem eigentlich den zwei Athleten bei der UKDFB nicht sagen, hey, ich bin jetzt doch nicht da. Und dann war eben der Kompromiss, dass ich morgens hinfliege. Eigentlich wollte ich am Abend hinfliegen, also am Vorabend nach der Evo, wäre dann ein bisschen früher gegangen. Aber der Flug wurde halt verschoben und dann gab es halt die Option, morgens zu fliegen und dann nimmst du das halt in Kauf. Und ich sag mal so, das war schon echt verdammt anstrengend. Also das war schon sehr, sehr kräftezehrend, weil ich habe quasi nicht geschlafen und davor, die Tage vor der Evo Classic waren ja auch nicht viel besser. Es hat schon auch irgendwie Spaß gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, das 10 Jahre zu machen so. Aber das jetzt einmal so mitzunehmen, ich habe auch schon überlegt, was ich dieses Jahr mache, wenn da irgendwas in einem Zeitraum fallen sollte, was wieder problematisch wird, weil dann vielleicht mache ich es nochmal.
Also das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, es macht uns ja schon Spaß, auch wenn es sehr anstrengend ist, ne? Also ich denke, jeder von uns sagt gerne zu Shows zu, oder ist ja gerne vor Ort, weil dann mir auch einen entsprechenden, weiß ich nicht, auf Shows vor Ort sein hat ja schon was. Ja, das ist ja, nicht so oft im Jahr, das ist ja, kannst ja fast an zwei Händen abzählen. Es ist schon so, auch wenn man jetzt im Frühjahr und im Herbst Shows hätte.
Im Endeffekt saß ich in New York im Juni, war das im Juni oder? Das war im Juni, ja. Ich saß in New York im Juni, hatte diese Show mit Quincy, das war der Morgen der Show und ich bin auch da in der Nacht um 3 Uhr morgens aufgestanden, um den Livestream von Aurel bei der WM in Italien zu gucken. So, da ist mein Schlaf auch komplett screwed gewesen in der Nacht. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war zwar nicht das gleiche, wie wenn du da vor Ort sitzt, aber diesen pixeligen Livestream anzugucken und halt so mit anzufeuern und halt einfach diesen kompetitiven Thrill zu haben, dass sich das gerade alles entscheidet, das hat schon auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, es ist safe was anderes und auch vor allem für den Athleten, wenn du das Ganze halt live anschaust. Ich glaube, wenn du jetzt einen erfahrenen Athleten hast, der super gefasst ist, der einfach weiß, was er macht, den kannst du auch zu einer Show schicken und der wird wahrscheinlich jetzt hier keinen riesen Benefit haben, wenn du die ganze Zeit daneben stehst. Weil was machst du Backstage als Coach wirklich aktiv? So, du stehst, du kümmerst dich um Farbe, ja, und du bist auch als mentale Unterstützung da, aber den Großteil der Zeit wartest du halt. Und oft ist es so, ich meine, bei mir ist es so, wenn ich halt sehe, dass Leute die ganze Zeit rumlaufen, dass du halt dann so ein bisschen der Aufpasser bist, so, hey, leg dich mal jetzt wieder hin, so, warum läufst du jetzt hier gerade rum? Aber im Endeffekt denke ich mir, das ist eigentlich auch die Verantwortung des Athleten selbst, dass der Athlet oder die Athletin sich bewusst ist, dass jetzt gerade Backstage nicht die Zeit ist, zu socializen oder mit jeder zweiten Person zu sprechen, sondern einfach auf dem Boden zu liegen und sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren und sich auszuruhen. Ja. Aber im Endeffekt, ja,
ich glaube, das mache ich aber auch so.
Ja, absolut.
Also wenn ich weiß, da ist jemand so, der weiß, was er tut. Manchmal ist ja auch Tanning beispielsweise verpflichtend. Das ist auch für mich schon als Coach immer so, dass ich dann sage, okay, wenn Tanning schon verpflichtend ist Und es ist jemand dabei, der ein bisschen beim Pumpen helfen kann. So, ich schreibe dir einen Zeitplan. Ja, ich gebe dem genau vor, wann was zu machen ist. Ja, dass die andere Person die Begleitung halt eben immer wieder guckt, ob auch der Zeitplan so ungefähr abläuft wie gedacht. So, ne? Und dann bin ich halt erreichbar und gucke, dass ich die Leute halt eben so auch mit durchleite. Beispielsweise war es jetzt dieses Jahr auch so gewesen: GmbF, gleiches Datum wie SMBF. Ne? Ich hatte 2 bei der SMBF und ich hatte halt eben 6 bei der GmbF. Ich muss halt zu der GmbF, das ist die Mehrzahl der Athleten. Und habe dann halt eben gleichzeitig das mit den Schweizern halt eben auch so durchgezogen, so dass die halt eben einfach genau wussten, wann was zu tun ist. Ne? In dem Fall war jetzt die Farbe, haben sie selbst gemacht, aber ja, jetzt beispielsweise UK DFBA, IMBA Hungary oder so, war dieses Jahr auch, ne, war WNBF. Ne, Quatsch, stimmt gar nicht. Irgendwas war auf jeden Fall an der IMBA Hungary. Ich glaube, das war gleiches Datum auch wie die GmbF, hatte ich auch nochmal 2 Stück gehabt, ne? Und dort wurde die Farbe dann gemacht. Ne, von vor Ort, das Standing, und da wusste auch jeder, was er zu tun und zu lassen hatte. So, ne, da muss man halt dann auch so ein bisschen einfach differenzieren. Du kannst dich ja auch nicht 10 teilen. Also irgendwo sind halt auch Limitationen, ne? Dass sich das jetzt bei der Evo und UK DFBA bei dir so ausgegangen ist, das war ja mehr oder weniger auch Glück, dass es auf 2 Tage dann quasi gefallen ist. Ne?
Es gehört da einfach viel Vorarbeit dazu.
Also, ja, ich glaube, die UK DFBA war davor das Jahr am Samstag auch tatsächlich. Also ja, das war echt.
War sie auch.
Das war echt Glück. Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Show an. Also es gibt sicherlich Shows, die sind so chaotisch, da willst du niemanden hinschicken, der das zum ersten Mal macht. Und es kommt auch darauf an, ob die Person jemanden hat, der mitkommt. Also wenn die Person jetzt wirklich alleine ist, so, dann ist es halt problematisch, weil dann musst du alles selber machen. Und das ist definitiv ein Unterschied, wie wenn du jetzt jemanden dabei hast, der halt wirklich einfach das Helferlein in dem Moment spielt. So. Aber klar, du musst halt dann remote, also nur, dass wir das vielleicht nochmal hier aufzeichnen, du bist halt dann trotzdem remote die ganze Zeit verfügbar. Also wenn ich wüsste, jemand ist auf einer Show, dann habe ich hier mein Telegram-Chat offen so und bin am Rechner. So. Na, das war tatsächlich bei der BNBF so, weil du konntest Backstage nicht mit rein bei den BNBF-Qualifiern. Und ich war halt vorne vor der Bühne und saß dort und habe quasi die ganze Zeit diesen Telegram-Chat offen gehabt. Sobald irgendwas reinkommt, das wurde innerhalb von einer Minute beantwortet. Also das ist dann einfach der kommunikative Aspekt, ist dann einfach digital und halt nicht live vor Ort.
Was aber auch schon ein bisschen räumlich ist. Ja. Aber ich denke, das Ziel muss einfach sein, dass die Person, auch wenn wir nicht dabei sind, einfach das Gefühl hat, dass wir dabei sind. Eben durch so schnelle Kommunikation. Dass sie halt, weil wir wissen alle, wie Athleten sind halt im Backstage-Bereich, egal wie erfahren die sind oder nicht. Wenn dann nicht direkt klar ist, was zu tun ist oder was wenn irgendwas nicht ganz so läuft, wie es laufen soll. Wir wissen alle, dass Shows auch nicht immer nach Zeit ablaufen. Und ich denke, das ist halt auch ein wichtiger Aspekt, wenn wir vor Ort sind. Wir können halt das Showgeschehen mit einfließen lassen in alles, was dann letztendlich nötig ist im Hinblick auf Training, im Essen und Pump-Up und all der ganze Stuff. Das macht halt dann doch schon nochmal einen größeren Unterschied, finde ich, wenn du vor Ort bist, weil das kann vielleicht der Athlet auch gar nicht einschätzen, auch wenn der schon ein bisschen Erfahrung hat. Wenn du da im Backstage-Bereich liegst und vielleicht nicht alles mitbekommst oder dich auch drum kümmerst, was ja auch das Ziel, also nicht das Ziel ist, weil du sollst ja entspannen und dich auf die Show vorbereiten, dann kann es halt mal ganz schnell passieren, dass du ja fast deine Klasse verpasst, so wenn's blöd läuft. Ja,
ja,
das ist eine Sache, die vor Ort halt anders ist.
Also dieses Full-on-Remote-Coaching, sagen wir, du sitzt jetzt hier wirklich, du hast den Livestream offen, du hast Telegram offen, ist schon sehr effektiv. Aber du hast einfach nicht diesen Ich unterschreibe das voll, was du gesagt hast. Ich glaube, rein objektiv kannst du sehr ähnlich coachen. Also wenn du einfach nur schaust, was hast du an Daten, den Livestream, ob du jetzt im Publikum sitzt und du siehst die Bühne live und du kannst die Show einschätzen von der Zeit her, ob du jetzt den Livestream offen hast, macht der erstmal keinen Unterschied. Aber ich glaube, was den Unterschied macht, ist einfach die Auswirkung auf den Athleten oder auf die Athletin, wenn er oder sie weiß, dass du da bist vor Ort. Das ist halt der Unterschied. Aber so, Daniel, du hast es eigentlich sehr schön gesagt. Du willst der Person einfach das Gefühl geben, dass du da bist, auch wenn es in dem Fall dann halt nur virtuell ist. So.
Auf jeden Fall. Ja.
Was halt schwierig ist, wenn du dann, keine Ahnung, nicht erreichbar bist oder so. Also das muss dann einfach so, das ist dann, aber das ist auch nicht unser Anspruch. Also ich glaube, du hast es auch ganz, ganz schön gesagt, dass wir da einen sehr hohen Anspruch an uns selber haben. Und im Endeffekt, der Erfolg des Athleten oder Erfolg der Athletin ist ja auch unser Erfolg. Das Ziel der Person ist unser Ziel und ich glaube, wir sind da alle sehr, sehr invested.
Ja, und das ist ja auch immer so, glaube ich, ein wichtiger Punkt, auch den man vielleicht so ein bisschen vergisst halt eben. Natürlich machen wir das in erster Linie für den Athleten, um den an sein Ziel zu bringen, aber ist es letzten Endes auch immer, also so das, was er oder was der Athlet dann in dem Moment auf die Bühne bringt oder die Athletin, unser Resultat ist. So, safe, natürlich. Und das Resultat alles. Ist das, was alles ausmacht am Ende des Tages. So, ne?
100%.
Ja, und dementsprechend sollte da auch jetzt nicht auf den letzten Metern dann schludrig gehandhabt beziehungsweise an die Sache rangegangen werden. Was würdet ihr sagen, was sind so die härtesten oder die heftigsten Schattenseiten von Online-Coaching beziehungsweise auch Contest-Prep-Coaching vielleicht spezifisch? Gibt es jetzt mittlerweile immer mehr Leute, die, glaube ich, in die Thematik rein wollen. Also ich sehe ganz, ganz viele Athleten, die am liebsten auch Athleten betreuen wollen, ne, die auch Contest-Prep-Coach werden wollen. Ich würde uns drei jetzt, auch wenn natürlich mehr Erfahrung immer, ja, also man kann immer mehr Erfahrung irgendwo haben, ne, umso älter, umso länger du dabei bist, aber ich würde uns drei jetzt dann doch schon als Contest-Prep-Coaches mittlerweile bezeichnen. Also ich denke, wenn man in der Season so 5, 6, 7, 8 Leute stellt und das halt eben in Regelmäßigkeit, dann kann man sich doch schon als Contest-Prep-Coach auch bezeichnen irgendwo. Was würdet ihr sagen jetzt als Contest-Prep-Coaches? Was sind so die schlimmsten Momente, die Schattenseiten eigentlich von dem Job per se?
Willst du anfangen? Gern soll ich anfangen.
Werf mal was in den Raum.
Also ich denke, erstmal ist wichtig zu sagen, dass die Entwicklung des Online-Coaches, die Rolle des Prep-Coaches nicht die finale Entwicklung eines Online-Coaches ist. Das heißt, wenn du dich irgendwann dazu entscheidest, Online-Coaching zu machen, dann muss es nicht zwangshaft darauf hinauslaufen, dass du am Ende Contest-Prep-Coach bist. Ich denke, das ist eine Sache, die müssen viele verstehen, weil Contest-Prep-Coaching oder um Leute ready auf die Bühne zu bringen, gehört ja eben vor allem eben nicht nur das, also neben dem Fachwissen, was wir ja irgendwie brauchen, um zu wissen, wie du eine Prep planst und so weiter und so fort, eben die Fähigkeit dazu, entsprechend zu kommunizieren und die Person immer wieder am Laufen zu halten, am Ball zu halten, dass sie am Ende dieses Resultat auf die Bühne bringt, ja, von Anfang bis Ende. Und ich denke, um Conscious Prep Coach zu sein oder zu werden, muss das halt einfach mitgebracht werden. Und das ist, denke ich, was nicht jeder, der Online-Coach ist, hat. Ja, das heißt, das ist schon mal eine Sache, die man einfach früher oder später akzeptieren sollte, muss, wenn man merkt, dass man das nicht schafft, macht, einem Spaß macht, dann ist es vollkommen legitim, ja. Ja, und ich denke, ein sehr wichtiger Punkt, den man einfach selten sieht, ist einfach der Aspekt, von diesem mentalen Invest, den wir Coaches, die sich definitiv um ihre Kunden sorgen und auch um das Resultat, was letztendlich auf der Bühne steht, weil wir davon halt abhängig sind, ja, weil wie du schon gerade gesagt hast, Daniel, das Ergebnis, was auf der Bühne steht, ist nicht nur die Arbeit, die der Kunde investiert hat, sondern irgendwo auch der Coach und wir davon eigentlich abhängig sind, um neue Kunden auf die Bühne zu bekommen. Und das ist eine Sache, die gerade am Ende von einer Contest Prep, wenn es in diese entscheidende Phase geht, wo dieser Zeitdruck halt einfach auch da ist und wo einfach nötig ist, dass die Person entsprechend mitarbeitet, schon ziemlich, ziemlich hoch ist, ja, weil man halt weiß, was davon abhängt. Ja, und wenn eben Dinge nicht so laufen, wie sie laufen, dann wird es mal für die eine oder andere, sag ich mal, schlaflose Nacht sorgen, weil einfach Dinge nötig sind oder getan werden müssen, dass am Ende dieses Resultat da ist. Ja, und das intensiviert sich natürlich mit der Anzahl an Leuten, die man hat und auch mit dem Anspruch, den man an die Person hat und an sich selbst. Weil ich denke, da spreche ich auch für uns alle drei, dass wir schon Leute so auf die Bühne stellen wollen, wie es sich halt gehört, in Anführungszeichen, dass die halt einfach vorne irgendwo mitspielen. Und um dem halt Jahr für Jahr gerecht zu werden, beziehungsweise besser zu werden über die Zeit, ist halt einfach viel Arbeit mit der Person nötig und einfach auch ein krasser Verzicht in gewissen Phasen im Hinblick auf seine eigene, auf sein Athletendasein oder privates Leben. Ja, und das sind halt die wenigsten, wenn man sich ein paar tolle Social Media Stories anschaut, wo wir auf dem Wettkampf sind und da und dies und jenes. Aber was eigentlich alles wegfällt, wenn wir das machen, das sind halt die allerwenigsten. Und ich denke, das ist ein Riesenpunkt, wenn ich sogar mit der Größte, der halt zu diesem oder in diesem Zeitraum extrem anspruchsvoll ist und extrem schwer ist. Und deswegen würde ich auch Jan dazu stimmen, dass das ganze Jahr über Jahre zu machen, das wird sich wahrscheinlich früher oder später ziemlich, ziemlich, ziemlich fertig machen.
Ja. Ich glaube, das geht, wenn du deine Prozesse adaptierst. Also ich habe definitiv die Tendenz, wenn es wirklich invasiv wird, wenn es halt so die Hochburg der Season ist, mich selbst zu vernachlässigen. Was definitiv nicht gut ist, weil wenn du dich selber, was vielleicht phasenweise nötig ist, aber definitiv nicht gut ist, wenn es zu lange andauert. Also das Problem ist, wenn du dich selbst zu lange vernachlässigst, also du wirst als Person, du kannst als Person, als Coach nicht mehr den Output liefern, den du eigentlich liefern willst. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass die Arbeit dann auch mit ins Private zu nehmen und nicht mehr schlafen zu können und so, das ist halt ein Riesenproblem. Also man muss definitiv lernen, die Arbeit dann vom Privatleben zu trennen. Und auch wenn wir vielleicht alle dieses Full-on-Online-Coaching-Ding gerne fahren und halt sehr viel investieren und auch bereit sind, dafür viel aufzugeben, es ist halt nicht alles. So, Du bist nicht nur Contest Prep Coach und sonst nichts. Das, weil dann hast du auch früher oder lang halt einfach ein Problem. Und ich glaube, dass man da besser wird drin. Ich glaube, dass man höhere Workloads im Laufe der Zeit halt dann auch besser handeln kann. Und ich glaube, in 2, 3, 4, 5 Jahren vielleicht, wenn man das wirklich auf einem gewissen Level, auf einem gewissen Niveau weiterfährt, wird man da einfach deutlich effektiver noch und kann dann vielleicht auch, weil im Endeffekt all diese Dinge, die du jetzt auch vielleicht mit Enttäuschung umgehen, Umgang mit Menschen, vielleicht Beziehungen, die sich nicht so entwickelt haben, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat, du lernst ja aus diesen Erfahrungen und du kannst dann im kommenden, in der Zukunft damit besser umgehen. Und somit wird der gesamte Prozess halt wahrscheinlich einfach leichter irgendwo und du konntest das dann vielleicht, weil du mehr machst, aber ich glaube, an einem gewissen Punkt mehr kannst du eh nicht machen. Also ich glaube, wir sind uns einig, ab einer gewissen Anzahl an Leuten verlierst du einfach Servicequalität. Ich weiß nicht, Daniel, du hast vorhin gesagt, 20 Personen im Frühjahr, 20 Personen im Herbst. Ich weiß es, ich glaube, Brad Kempter hat gesagt, er stellt ja sowohl im Frühjahr als auch im Herbst Leute auf, weil die Saison in Australien halt so ist. Also die haben da wirklich gleichmäßig verteilt Frühjahrs- und Herbstwettkämpfe. Und ich glaube, er stellt 15 Leute in jeder Saison. Und das ist schon echt heftig. Also es sind 30 Leute im Jahr, so, das ist schon echt heftig, vor allem bei dem Niveau. Also das, was du von seiner Arbeit siehst, ist ja sehr, sehr hochwertig alles. Aber da halt mal hinzukommen, ist halt auch keine Sache von, du machst es jetzt mal 2 Jahre und das ist deine zweite Saison. Mhm.
Ja, das ist natürlich absolut recht. Also klar, Erfahrung, die wir da über Jahr für Jahr versammeln, macht uns natürlich alles leichter. Das ist ja egal in welchem Job so, ja, dass du einfach mit der Zeit besser bist in dem, was du tust und mit Problemen besser umgehen kannst, weil du einfach schon mal Lösungen dafür suchen musstest und dann für die nächste Situation, die sicherlich irgendwann wiederkommt, weißt dann, wie du damit umgehst und dann wird sich sicherlich auch nicht mehr so mitnehmen. Aber es ist und bleibt sicherlich immer wieder, oder es wird immer wieder Phasen geben, die ja invasiv bleiben. Ja, also egal, wie oft du das ja machst.
Klar,
das
ist eine Sache. Ja, es kommt halt darauf an, ob du halt irgendwann aufhörst, zu Shows mitzufahren. Dann macht es wahrscheinlich schon nochmal einen Unterschied, weil dann einfach das, also klar, du bist über das gesamte Wochenende, musst du halt hochfrequent erreichbar sein. Aber ich sag mal, der Showteil an sich beschränkt sich ja dann wirklich darauf, dass du hier sitzt mit einem Livestream und halt per Textkommunikation erreichbar ist. Das ist schon nochmal vom Aufwand. Das ist definitiv was ganz, ganz anderes. Aber ich glaube, wir sind uns da einig. Also ich werde sicherlich noch auf sehr viele Shows mitfahren, mitfliegen, je nachdem, die kommenden Jahre. Ich glaube, so ein paar Shows, also ich bin halt auch einfach gerne da. Es macht mir auch Spaß.
Also alleine so, dass man sich jedes Mal auch nochmal so sieht.
Ja, voll.
Also gerade so ist ja auch irgendwie sowieso ein kleines Klassentreffen eigentlich immer so. Irgendwann. Ja, also ist schon so halt, ne? Irgendwie.
Ja, Tobi und ich haben immer sehr viel Spaß. Ja.
Einfach perfekt. Und abgesehen von den Shows, würdet ihr jetzt sagen, so dass ja quasi Online-Coaching oder Contest-Prep-Coaching weitere Nachteile in Anführungsstrichen so mit sich bringt oder ja, so vielleicht versteckte Problemchen, die man eventuell gar nicht wirklich sieht, wenn man in die Thematik so einsteigen möchte oder wenn man halt eben als Coach letztlich tätig werden möchte?
Also ich denke einfach, dass du hast halt bei Contest-Prep-Coaching versus jetzt regulärem Online-Coaching, sagen wir mal, du hast wirklich Gen-Pop-Coaching, wo es darum geht, Einfluss auf Körpergefühl, auf Bodycom zu haben, auf das Wohlbefinden der Person und quasi wirklich auch einen maßgeblichen Einfluss zu haben, was mega cool ist. Also ich mache das tatsächlich auch sehr gerne noch, Leuten da quasi zu einem ultimativ besseren Leben zu verhelfen. Aber Contest Prep Coaching ist ja im Endeffekt, also zum einen steht halt der Sport dahinter und es steht dieser kompetitive Aspekt dahinter. Und was mir halt extrem viel Spaß macht, also mir gibt es einfach einen ganz anderen Purpose, sage ich mal, als jetzt jemanden zu helfen, 20 Kilo abzunehmen. Und dementsprechend, ich bin halt deutlich investierter dort, weil wenn wir jetzt mal drüber nachdenken, keine Ahnung, du hast jetzt einen Gen-Pop-Klienten, der jetzt in seiner Diät binget und, keine Ahnung, 2 Kilo wieder draufpackt in seiner Diät. Das nimmst du nicht mit ins Bett, so. So wie, das nimmst du nicht mit. Wenn das aber jetzt in der Peak League XY passiert, so, dann sitzt du hier halt und das rattert halt erstmal in deinem Kopf durch und dann musst du halt, ich denke, ich bin da tatsächlich sehr gut drin, solche Dinge direkt abzuhaken und halt einfach pragmatisch zu bleiben, mich auf den Lösungsansatz zu konzentrieren. Ich habe selten so Sachen, dass ich schlafe jetzt nicht schlecht deswegen, aber man denkt schon sehr viel darüber nach. Man, ganz klar, so, das betrifft einen auch irgendwo. Und solche Sachen werden halt passieren. Du bist einfach, ich will nicht sagen unbedingt mehr investiert, aber du bist anders investiert. Es geht halt irgendwie um mehr. Eigentlich geht es nicht um mehr. Wenn du wirklich drüber nachdenkst, es ist halt einfach immer noch, es ist halt einfach immer noch ein absoluter Nischensport und da steckt kein Geld hinter. Also jetzt im Sinne des sportlichen Aspekts, da steckt kein Geld hinter. Aber so einfach von dem gesamten Prozess an sich, es ist halt ein kompetitiver Sport. So, und wir haben da natürlich maßgeblichen Einfluss als Coach in dem Moment des Athleten, der Athletin. Und das ist einfach was anderes, Mann. Und jeder, der sich jetzt vielleicht gerade denkt, Alter, was labert er da, dann verstehst du es einfach nicht so. Ich verstehe es, Jan. Ja.
Es ist halt wirklich schwierig, wenn man es nicht gemacht hat über mehrere Jahre irgendwo, beziehungsweise über mehrere Athleten. Ne? Weil eine Person zu preppen, okay, schön und gut. Ja, vielleicht auch den besten Freund, den man eh kennt, oder von mir aus auch zwei Leute zu preppen. Aber wenn du das eben häufiger machst und eben auch, also ich finde, man merkt es extrem mit der Anzahl an Leuten, die man in einem Jahr auf die Bühne stellt. Weil mit den Problemen, mit den Struggles von 2, 3 Prep-Kunden zurechtzukommen, ist das eine. Wenn das dann 6 sind oder 9 oder 12, dann ist es halt das 3- oder 4-fache und das ist halt dann in der Summe über einen entsprechend langen Zeitraum einfach was man nicht unterschätzen darf. Also was einfach, es ist nicht einfach so, dass du sagst, okay, ich prep jetzt statt 5 Leuten 10. Das ist dann halt einfach, da musst du einfach vorbereitet sein. Und ich denke, was einfach auch noch eine große Sache ist, einfach mal im Hinblick auf den Workload, der durch dieses Rumreisen und so höher wird, logisch, was aber nicht das Problem ist, sondern es ist das Problem ja eigentlich die laufenden Prozesse, die sonst zu tun sind, die ja zeitgleich auf dem gleichen Niveau abzuarbeiten, weil es gibt eben nicht nur die 10 Leute, die auf Prep sind, sondern die 50 anderen Kunden, die wollen genauso betreut werden. Ja, und das ist dann, denke ich, wieder auch noch eine Sache, die im Hinblick auf Contest Prep Coaching, wenn man unterwegs ist, einfach relevant wird, weil die Leute, die gibt's halt auch noch und die haben auch ihre Struggles und die gilt's auch abzuholen, auch wenn eigentlich die Person, die vielleicht gerade auf die Bühne geht und vielleicht dahingehend noch mehr Aufwand braucht, sie hat in dem Moment ja nicht wirklich Priorität. Ja, es gilt ja irgendwo alle Leute gleich intensiv zu betreuen. Auch ja, wenn dich die eine vielleicht mehr beschäftigt, so muss der Service ja trotzdem in irgendeiner Weise weiter hoch bleiben.
Klar, ich glaube, da ist halt auch einfach wichtig zu kommunizieren, wenn du Contest-Prep-Coach bist, dass du zum Beispiel an einem Wettkampfwochenende, dass sich Antwortzeiten verlängern. Für jetzt Nicht-Prep-Kunden. Sowas, solche Prozesse halt irgendwo am abrufbar zu haben, ist definitiv essentiell ab einem gewissen Level. Und das Ding ist halt bei Contest-Prep-Coaching ab einem gewissen Niveau, also du hast diese ständige Erreichbarkeit. Bei mir, ich probiere auch aktiv die Antwortzeiten bei Contest-Prep-Kunden extrem niedrig zu halten. Also ich ziehe das künstlich extrem runter. Und ich habe halt dann auch immer auf dem Schirm, wann potenziell oder wann in der Regel Check-ins reinkommen vom Zeit, nicht nur vom Tagesaspekt, sondern auch ungefähr von der Zeit her, weil sich Leute ja dann schon auch einspielen. Also dann auch sehr genau zeitlich einspielen. Wenn ich weiß, Freitag um 8 Uhr kommt dieses Check-in noch, dann mache ich das so. Und Kommunikation und Bedarf ist einfach auf einem extrem hohen Level. In der Regel, das ist natürlich absolut gesehen, kann das komplett unterschiedlich sein. Die eine Person braucht viel mehr als die andere Person. Aber relativ innerhalb des Individuums steigt es in der Regel an. Und es ist in der Regel höher als in der Offseason. Und das ist dieser Workload, der sich dann phasenweise erhöht und phasenweise deutlich invasiver wird, der ist einfach präsent. Man muss einfach lernen, damit umzugehen und lernen, sich trotzdem nicht selbst zu sehr zu vernachlässigen, nicht zu lange und auch danach nicht in ein Loch zu fallen. Also ich habe das letztes Jahr sehr stark gehabt, dieses Jahr deutlich, deutlich weniger. Aber es fällt halt so, dieses initiale Ziel fällt weg. Und du hast natürlich auch, wenn du jetzt wirklich, keine Ahnung, du warst wochenlang, jedes Wochenende auf einer Show, so du hast diese ganze Zeit diese Adrenalin-Peaks, so du hast die ganze Zeit Dinge, auf die du wartest, die so unmittelbar bevorstehen und dann plötzlich ist da einfach die Season ist vorbei, so der Sport ist gefühlt erstmal nicht weg, aber er ist halt so auf diesem kompetitiven, akuten Level ist er weg. Das fällt mir tatsächlich auch nicht so leicht, weil ich lebe irgendwo für diese Zeit, so das macht mir extrem viel Spaß und wenn das dann wegfällt, dann ist erstmal so, okay, die nächste Herbstsaison ist in, keine Ahnung, 10 Monaten. Aber wenn die Saison dann anfängt und wenn ich wieder Contest Prep Programming schreibe oder die ganzen Setups plane, da merke ich dann auch wieder, dass es auch wieder ansteigt und das ist halt mein Wohlbefinden, aber einfach man merkt, es geht halt wieder los, so. Das macht schon viel Spaß, das macht schon was aus. Ich habe letzte Woche das erste Contest Prep Setup geschrieben und das hat mir schon tatsächlich, also für dieses Jahr im Herbst und es hat mir tatsächlich schon echt, es macht schon Bock.
Auf jeden Fall. Aber auch da, keine Ahnung, wie viel hast du im Herbst?
Ich habe im Herbst 7 Leute.
7 Leute. Ja, ich habe jetzt auch meine 10 Setups geschrieben. Ist halt auch wieder eine zusätzliche...
Hast du 10 auf einmal geschrieben?
Nee, aber über eine Woche verteilt.
Okay.
Ja.
Ja, Setups im Sinne, dass du die komplette Prep schon geplant hast oder Setups im Sinne von, dass du Daten gesetzt hast?
Also Setups in dem Sinne, dass ich quasi eine Timetable oder eine Timeline quasi gemacht habe, wann derjenige mit welcher Rate of Loss quasi ungefähr diäten sollte, wo wir uns vom Körpergewicht befinden möchten, wann die Prep beginnt, wann die Wettkämpfe ungefähr sind und so weiter und so fort. Ne? Also in dem Sinne Setups.
Also eigentlich die komplette Corn-Strap, außer vielleicht den Trainingsteil.
Ja.
Okay.
Ja. Ja. Aber ist ja, ja jetzt auch, also es dauert ja auch nicht ewig, ne, muss man ja auch sagen. Ja. Also bist ja auch, wenn du da eine gewisse Vorarbeit schon geleistet hast, sage ich mal, wenn du eine Pre-Prep schon gemacht hast und so, dann ist ja quasi nur noch ausrechnen, wann Prep-Beginn ist, wann wir XY-Gewicht haben wollen, Formbilder nochmal ein bisschen analysieren und so. Klar, also es dauert schon ein bisschen, aber ist jetzt, ich sag mal, ein Programming aufstellen, dauert länger. Ein komplettes.
Ne? Ja, ja, voll. Es geht halt manchmal einfach einher, dass du zu einer Constrap auch Programming anpasst oder Programming potenziell sogar neu schreibst, dann dauert es definitiv länger. Ich bin so, dass ich in der Regel...
Okay, das weiß ich, aber Jahr das ist aber separat, Bro.
Also, ja, ja, voll.
das fällt ja, schon voll, hart. Voll.
Ja, ja, das habe ich mir nämlich... Ja, absolut. Ich denke, was mir halt wichtig ist, ist, dass Daten, also das Constrap Kickoff auf jeden Fall mal grob festgelegt wird, wann der ist. Jetzt einfach mal in den Raum gestellt, Anfang Februar, aber dass du dann halt auch wirklich ein fixes Datum ein paar Wochen vorher hast und dass dann auch das Setup zeitnah steht. Also so wie du gesagt hast, bei mir, ich werde es mir ein bisschen aufsplitten, weil ich habe Leute, die teilweise erst im März starten, dass ich quasi die Leute, die am frühesten starten, einfach priorisiere von Abhandlung, wann was steht und das dann nach und nach einkommt, ja, absolut.
Ja. Ja. Ja, ich bin halt auch so, dass ich das dann gern einfach gemacht habe, ne? Also das so.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also, hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island. Und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Quasi dieser Block, das ist für mich ein Block, weißt du? Alle Klienten, die in dem Jahr starten, dass dieser abgehakt ist. So, ne? Ob die jetzt eine Woche früher oder später dann letzten Endes nochmal reingehen. Also ich habe ein paar, die habe ich jetzt geplant, tatsächlich erst für April Start. Ne, weil halt eben die Pre-Prep einfach schon so tief war, beispielsweise der Ali oder was. Beim Ali habe ich gesagt, so keine Ahnung, so fangen wir wahrscheinlich erst im April an, ne? Wenn der jetzt aber halt in den nächsten zwei Monaten irgendwie doch ein bisschen von der Rate of Loss, von der Rate of Gain halt ein bisschen zu hart gepusht hat oder keine Ahnung, das Körpergewicht zu hart gesprungen ist, dann kann ich da ja immer noch eine Woche vor, zurück und das Ganze so ein bisschen shiften. Im Optimalfall kommt es natürlich so, wie wir es geplant haben, deswegen würde ich auch so Setups in der Regel jetzt nicht zu weit auch nach vorne schieben. Also, dass man quasi nicht mehr so eine Handhabe hat, aber wenn man das ungefähr schon weiß, wo das enden könnte, dann ja, lässt sich das ja eigentlich ganz gut so machen und dann kann man ja immer noch ein bisschen nachjustieren. Aber dann habe ich diesen Block Prep-Planungen für mich schon mal abgehakt und weiß, okay, das steht, das Grundkonstrukt. Ich habe es jedes Mal, wenn ich jetzt ein Sheet aufmache, weiß ich, wann wir wo sein wollen nochmal. Habe es nochmal so im Bewusstsein und dann kann ich immer noch halt eben besser gegenjustieren, so falls vom Gewicht her irgendwo noch ja, was zu regeln ist. Aber so ungefähr gehe ich das meistens auch an. Was ich vielleicht noch ganz kurz mit auf den Weg geben möchte den Leuten, ich weiß nicht, wie viel Arbeit euch das bereitet, aber man darf halt eben auch nicht vergessen, die Leute, die denken wahrscheinlich immer so, dass man als Online-Coach, wenn man jetzt so in das Game reinstarten will, da reinstartet, flexibles Arbeiten von überall und alles, was so damit einhergeht, aber es ist tatsächlich halt eben auch ein relativ stumpfer, sage ich mal, Job, zwar sehr individuell auf die jeweiligen Athleten, aber du bist halt dauerhaft zu Hause, ne? Du sitzt dauerhaft vor deinem PC im gewohnten Setup, weil es natürlich auch irgendwo die Produktivität maßgeblich steigert, sprich, ich spreche jetzt einfach mal für dich, Jan, wenn du da zwischen Evo und UKDFBA noch ja quasi rumziehst währenddessen, so kurz mal Arbeit auf dem Hotelzimmer, kurz mal Arbeit im Taxi, kurz mal Arbeit am Flughafen, im Flugzeug, im Taxi wieder zur Unterkunft, in der Unterkunft und dann ist der nächste Wettkampftag. auch wenn das eventuell von der Zeitspanne, die man da zur Verfügung hat zum Arbeiten, die gleiche ist, die man eventuell zu Hause brauchen haben würde, ja, bekommt man halt wahrscheinlich nur die Hälfte gemacht in der Zeit, weil dann bricht mal Internet hier ab, dann ist man mal unaufmerksam da, dann geht eine Voice nicht weg und so. Und das muss man halt einfach sagen, so dass man, wenn man diesen Job gut machen will und produktiv arbeiten will, wahrscheinlich die meiste Zeit in einem gewohnten Umfeld sein will und muss, also sprich, man ist wahrscheinlich zu Hause irgendwo an seinem Schreibtisch oder geht mal einen Kaffee oder so, also irgendwo, wo man sich trotzdem konzentrieren kann. Aber das Ganze ist nicht so, dass man nicht gewisse Gewohnheiten wahrscheinlich hat, gewisse Routinen hat, wie man seiner Arbeit auch nachgeht. Und ich finde, früher habe ich immer gedacht, ja, dann mache ich halt abends ein bisschen, dann gehe ich noch ins Training, dann mache ich hier nochmal, dann mache ich da nochmal was und so, teile mir das einfach so easy auf. Nö, ich stehe jeden Tag auf, mache jeden Tag meine Check-ins erst und habe eigentlich so den typischen Büroalltag, nur dass ich deutlich mehr mache als andere im Büro. So, also dass ich wirklich arbeite. Wenn ich halt 5 Stunden arbeite, dann arbeite ich 5 Stunden und sitze nicht halt eben 4 Stunden im Büro und mache eine Stunde was am PC. So, ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst, dass das auch anstrengend sein kann. Also wirklich über eine lange Zeit halt eben leistungsfähig zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz, ganz unterschätzter Faktor so bei dem Online-Coaching. Zumindest, wenn man einen gewissen Anspruch auch an die Arbeit hat, wie wir eben halt auch schon mehrfach gesagt haben, ne?
Ja, man nimmt Arbeitsroutinen natürlich irgendwo auch mit, wenn man unterwegs ist. Aber das, was du hast halt einfach viel mehr Faktoren, die da irgendwo reinspielen. Also jetzt, ich kann zum Beispiel bei der Evo UK DFB-Sache war auch einfach das Problem, dass ich irgendwann nicht mehr leistungsfähig war. Weil wenn du am ersten Tag 3 Stunden Schlafdefizit hast, am zweiten Tag 4 Stunden und am nächsten Tag und am dritten Tag 8 Stunden und du hast dann so, keine Ahnung, einfach 13, 14, du hast einfach 2 Tage nicht geschlafen im Endeffekt. Dann sitzt du da halt nicht und also dann ist das Problem auch einfach deine eigene Leistungsfähigkeit in dem Moment, wenn du da, keine Ahnung, gerade in Amsterdam sitzt für deinen Transferflug, so, da sitzt du dich jetzt nicht auf und schaust konzentriert Check-ins oder bist du froh, wenn du gerade die Athleten handeln kannst, die in England sitzen, die gerade auch wieder irgendwelche Probleme haben, also da musst du halt dann einfach priorisieren. Und ja, absolut. Also ich glaube, du hast definitiv die Freiheit. Du kannst natürlich sagen, du fliegst dann und dann. Du machst halt, du gehst von deinem gewohnten Setup weg. Du bist nicht an dein Büro, quasi an deine Wohnung gebunden. Aber du musst ja halt klar sein, dass das immer einhergeht mit gewissen Kompromissen. So.
Ja, du bist ja nie so produktiv unterwegs, ne? Also deshalb finde ich, ist auch immer so eine Sache, dass die Arbeit gefühlt doppelt so lange dauert, ne, wenn wir unterwegs sind. Gerade wenn wir auf Shows sind, wie wenn du zu Hause in deinem gewohnten Umfeld einfach arbeitest.
Also ja, klar, absolut.
Deswegen dieses unterwegs, flexibel sein, alles schön und gut. Es ist gut, dass man es machen kann, aber zu Hause ist es einfach um einiges produktiver.
Ist es dann irgendwann, und ich glaube, das ist auch so wichtig, ist es dann irgendwann so ein Kompromiss. Also das Erlebnis gegenüber deiner Zeit. So, ne, also, weil du natürlich halt, klar, man kann auch sagen, so, ich mache jetzt, typisches Beispiel, ich fliege nach Wien, ja, so, ja, bisschen Gym, bisschen Content drehen und so, alles schön gut, ich fliege aber hin, ist ja auch mit irgendwas verbunden, so, ich setze mich dann in ein ungewohntes Setup, meistens sind noch so 2-3 Leute mit dabei, dann redest du mal hier, dann redest du mal da, und du brauchst für die Check-ins dann halt auf einmal halt eben so easy eine Stunde, 2 mehr. So, und wenn du eigentlich einen Tag hast, der relativ gut strukturiert ist und da halt eben diese Stunde oder 2 mehr eigentlich gar nicht frei sind, dann hast du ein Problem halt, ne? Und das merke ich halt immer wieder, wenn ich dann auf Reise bin. Genau, ja. Du musst halt Abstriche machen, dann ist das halt eben aber nicht mehr so, okay, ich gehe dann ins Gym und dann gehe ich noch mit 10 Leuten danach essen und dann noch 5 Stunden in die Stadt, sondern dann musst du dir halt aussuchen, gehst ins Gym und gehst heim und kochst was. Oder gehst nicht ins Gym und isst was halt so, ne? Weil die Arbeit muss gemacht werden. Ich glaube, das ist halt eben so ein Ding, das viele Leute halt unterschätzen, insbesondere wenn man halt eben irgendwann eine gewisse Anzahl an Athleten hat, die du halt auch dauerhaft betreuen musst. Und das, ja, ist halt dann irgendwann ein Problem. Und du brauchst ja auch eine gewisse Anzahl an Athleten, dass du davon leben kannst, dass du überhaupt reisen kannst und so weiter und so fort. Das bedeutet also irgendwo, wenn du nicht jetzt, keine Ahnung, 1000 Euro pro Athlet jetzt nehmen willst, ja, ist das halt irgendwann auch ein Thema halt so, ne, dass du dir dann aussuchen musst halt, was möchtest du lieber? Möchtest du lieber zu Hause sein, eventuell 1 Stunde oder 2 mehr Zeit haben oder möchtest du unterwegs sein und das eventuell halt ein bisschen restriktiver dann angehen, ne? Also klar, wir können überall hin, aber wir müssen auch überall arbeiten.
Den Job, also Online-Coaching auch, aber gerade Construct-Coaching, du musst für Construct-Coaching gemacht sein und du musst Construct-Coaching wirklich wollen. Und nicht nur, weil das gerade im Trend ist, so. Sonst machst du das nicht. Wenige Menschen sind für Natural Bodybuilding gemacht. Und ich glaube noch weniger für Construct Natural Bodybuilding Coaching.
Das meinte ich ja vorhin mit der Entwicklung vom Online-Coach. Du musst die Person dafür haben und du musst auch diese ganzen Dinge einfach so dermaßen lieben, dass das so Dinge wie Geld und der ganz andere Stuff eigentlich da nie im Vordergrund steht, sondern es muss halt dein Ding sein. So. Und deswegen, da glaube ich auch, sind die wenigsten halt einfach für gemacht. Ne? Deswegen ist diese Entwicklung nicht die Regel.
Ja, die Frage ist auch, wie lange willst du das und kannst du das auch machen? Also ich habe jetzt in den letzten 2 Saisons auf jeden Fall ordentlich graue Haare bekommen. Und wenn es so weitergeht. Ja. So, wir sind jetzt auch keine Anfang 20 mehr, weißt du?
Jan, du bist 30, oder?
Nein, nein, nein. Da verwechselst du mich.
Ah ja.
Okay. Wann hast du Geburtstag, Tobi?
Ja, eh bald.
Okay, wie alt wirst du?
Ja, auch irgendwas um die Zahl halt.
Ja, krass. Ja, ja, wir sind alt. Alter, und weißt du, ehe du dich versiehst, stehst du da und sagst, wir sind nicht mehr Anfang 30 so. Und dann bist du halt bald Anfang
40. Ja, aber das ist ja
und auch irgendwann, Punkt, weißt du, wie lange willst du Contest Prep Coach bleiben so?
Aber Jan, ganz ehrlich, wenn ich in der Situation bin, oder du, oder Tobi, ich glaube nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich hätte das bereut, das zu machen.
Nein, safe nicht, 100% nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Digga, überleg doch mal alleine, wie viel Sachen, also ich kann jetzt für mich sprechen, wie viele Sachen ich erlebt habe in den letzten 3 Jahren oder so.
Ich will das gegen nichts tauschen. Gar nichts. Auch wenn wir jetzt hier noch ein paar Nachteile aufschreiben würden. Jan, schau nicht so. Gegen was würdest du jetzt dann tauschen?
Boah, ich will diesen bisher professionellen Podcast hier nicht versauen. Von daher lass uns aber jetzt eine Party klar.
Also, ich glaube, ich würde noch lieber die Shows mehr währenddessen genießen können. So, ich glaube, wenn mir jemand das Geld geben würde und sagen würde, so betreue den so ein bisschen nebenbei, so ein bisschen nebenher und guck die Shows noch komplett, würde ich das auf jeden Fall auch fühlen. Also, weil man muss halt auch sagen, es sind halt auch so ein paar Einschränkungen, die damit einhergehen. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Show mal wirklich aktiv gesehen habe. Also so außer hinten Athleten und so, das geht natürlich komplett. Und das sind auch alles Shows, die ich mir ganz gerne mal angucken würde. Ich würde mir gerne mal komplette EU angucken, ich würde mir gerne mal eine komplette UKDFBR angucken, ich würde mir gerne mal eine komplette WM angucken, so. Mhm. Aber du bist halt die ganze Zeit am Tun und du siehst halt eben vieles nicht. Ne? Das ist so ein Ding, wo man sagen könnte, okay, das ist halt natürlich auch ein gewisser Nachteil, wenn du überall auch irgendwo jemand stellst. Aber nichtsdestotrotz ist es halt ja unrelevant, sage ich jetzt mal. Also es ist, keine Ahnung, dafür habe ich auch so viele Shows schon gesehen, glaube ich. Und irgendwie kriegt man doch immer noch irgendwas mit. Also ja, keine Ahnung. Muss halt eben nur schauen, dass du in jeder Männerklasse oder in jeder Klasse, in der du halt die Show sehen willst, halt auch jemand stellst. So, ne, dann hast du das Problem nicht.
Einfach noch mehr Leute preppen.
Das ist die Lösung, Tobi.
Ja, aber schaust du, wenn du jemanden in der Klasse stehen hast, schaust du dir auch nicht wirklich die Klasse an. So. Also klar, nee. Schon, aber du schaust dir jetzt nicht so die Klasse an, wie wenn du sie schauen würdest, wenn da jetzt niemand von dir stehen würde. Sondern schaust halt primär mal auf deinen Athleten oder auf deine Athleten und schaust dir vielleicht an, wer ist primär gefährlich für die Person, aber du schaust dir nicht alle 15 Personen auf der Bühne die ganze Zeit an.
Nee, nee.
Also du bist ja fokussiert auf dieses kleine Feld, wo deine Leute sind.
Ist so. Und vielleicht noch eine abschließende Frage, Leute. Wir haben jetzt hier eine Stunde schon. Jan, du hast es recht gehabt, es gibt keine halbe, dreiviertel Stunde. Aber ziehen wir mal den Anfangstalk ab, so die 15 Minuten über GmbF und Wettkämpfe im Frühjahr. Dann kommen wir auf jeden Fall gerade gut gegen die Dreiviertelstunde. Jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie seht ihr die Entwicklung von Online-Coaching und Contest-Prep-Coaching in den nächsten 3 Jahren?
Es ist eine interessante Frage, weil ich habe da viel drüber nachgedacht und ich denke, wir wissen grob, was auch dieses Jahr schon ansteht. Und also 2019 war für mich pre-Covid halt einfach so der Peak. So, das war einfach, GmbF in 2019 war super, super heftig, sowohl vom Starterfeld als auch einfach vom Event her, war das damals einfach im deutschsprachigen Raum das Nonplusultra. Dann kam halt diese 2020-Saison, die komplett gecancelt wurde. 2021 war so ein bisschen der Wiederaufbau, da war alles so ein bisschen langsam noch, aber es gab zumindest mal wieder Shows, aber 2021 war im Vergleich zu 2019 schlechter. Aber dafür war 2022 im Vergleich zu 2019 wieder ein gutes Stück besser und um Welten besser auch als vorletztes Jahr. Also 22. Und wenn du jetzt mal dieses Jahr anschaust, was jetzt schon wieder so sich auftut, was da potenziell alles in den Startlöchern steht, geisteskrank. Und jetzt überleg mal, was passiert in den nächsten 5 Jahren. Also ich glaube, Natural Bodybuilding wird sich sehr, sehr, sehr krass entwickeln. Ich glaube, es wird sich alles einfach nach vorne entwickeln. Es wird mehr Athleten geben, es wird mehr Contest-Rap-Coaches geben. Es wird mehr gute Contest-Rap-Coaches geben. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also Die Zukunft ist hell.
Rosig.
Rosig.
Ja. Ja, es geht schon in die richtige Richtung, denke ich. Also, ich glaube, dieses Jahr wird es auch nochmal unterstreichen, was jetzt letztes Jahr oder was es in letztes Jahr für einen Sprung gemacht hat. Oder welche Entwicklung. Weil so Post-Covid, ja, läuft alles auf jeden Fall wieder in die richtige Richtung.
Ich glaube auch, dass es weiter in die Richtung geht. Also gerade auch, was den Coaching-Aspekt angeht. Also Natural Bodybuilding, dass das wächst sowieso, dass mehr gute Athleten auch immer besser werden, beziehungsweise das Niveau weiter und weiter und weiter und weiter ansteigt. Insbesondere im deutschsprachigen Raum. Muss vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich einfach auch finde, dass wir so gut wie jedes andere Land eigentlich so überrollt haben mittlerweile, was das Niveau anbelangt. So, es gibt vereinzelt immer mal wieder gute Athleten irgendwo, aber so dieser Standard allgemein, wenn ich mir jetzt eine Evo anschaue, war schon sehr, sehr wild. Hat man ja auch beispielsweise bei der WMBF Worlds jetzt gesehen oder auch im Natural Olympia. Ne? Klar, ich war jetzt auf keinem Yorton Cup oder in Amerika waren ja noch so zwei, drei andere große Shows. Ne? Aber ja, da stechen halt immer wieder dieselben Gesichter raus und es sind jetzt halt eben tatsächlich auch nicht mehr so viele. Aber ich denke, gerade wenn man sich halt eben mal so das durchschnittliche Niveau im deutschen Bodybuilding anschaut, Natural Bodybuilding, war das dieses Jahr doch schon, ich glaube, ein Statement so für die ganze Welt. Und ich denke auch, dass das tatsächlich so weitergeht in den nächsten Jahren.
Ja, es gibt halt, also in Amerika hast du halt in dem höheren Alter. Also gefühlt gibt es diese Szene halt in Amerika schon ein bisschen länger. Und dadurch gibt es auch einfach mehr ältere Athleten und auch mehr ältere Pro-Athleten. Also dort beim Jordan, Tobi war eh auch da, ich stand da Backstage und da waren 30 Pros um mich rum. So. Sowas hast du halt im deutschsprachigen Raum irgendwie nicht. Aber gib dem deutschsprachigen Raum mal nochmal 10 Jahre und dann sind plötzlich alle Junioren, sind gefühlt fast, ja, nicht Master, aber so, du hast halt die ganzen Athleten, die jetzt, keine Ahnung, Ende 20 sind, sind halt in 10 Jahren halt dann Masterathleten und dann wirst du auch, denke ich, immer mehr Pro-Wettkämpfe haben und auch Pro-Klassen und dieser, weil Deutsch, also deutschsprachiges Natural Bodybuilding ist ja primär Amateur-Bodybuilding aktuell. Du hast ja so gut wie keine Pro-Shows oder Pro-Klassen. Und das wird sich ändern, denke ich. Aber ja,
du siehst, wenn jemand halt von den deutschen Athleten, ich finde, das ist jetzt halt auch so eine Sache, wenn jemand mal auf Pro-Shows geht, die trotzdem sehr gut abschneiden. Also, keine Ahnung, ich sag mal jetzt, die Worlds, früher bei mir war echt gut so, war jetzt halt das Teilnehmerfeld jetzt auch nicht so der Wahnsinn, ne? Aber wenn ich sehe, dass der Tommy Thompson beispielsweise ja auch den Olympia gewonnen hat, so, ne, der da ja auch mit dabei war. Jo, da hattest du ja zumindest mal einen Gegner, ne? Dann der Fabi wurde Zweiter im Overall hinter dem, wie heißt er nochmal? Helft mir bei der WMBF Worlds.
Bada.
Hinter Bada, genau. Bada wurde letztes Jahr Zweiter, glaube ich, so in seiner Klasse. Ramon hat und Dirk komplett, die haben da rasiert, ne? Zumindest die Amateurshows, jetzt auch alle Profis und ich glaube, so diese ganzen Leute, so, die werden ja jetzt erstmal Profis und ich glaube, wenn dann halt eben in Zukunft auch mehr Leute da in Amerika einfach mal ein Profiniveau starten, dass das auf jeden Fall dann auch nächste Zeit mal Eindruck machen wird. Ne? Und von Patrick brauchen wir jetzt gar nicht reden. So.
Ja, absolut. Also ich glaube generell, dass sich Natural Bodybuilding halt mehr und mehr entwickeln wird, immer größer werden wird und dass du irgendwann Pro-Klassen haben wir es. Ich glaube aber auch, dass sich gewisse Verbände einfach, dass es wird sich einiges durchsetzen und einiges nicht durchsetzen und dass das Ganze halt irgendwo vom, weil wenn wir mal überlegen, Natural Bodybuilding könnte so krank sein, wenn einfach nur alle Verbände ein Riesenverband wären und wenn alle Leute mal wirklich bei den gleichen Shows stehen hast. Zum Beispiel eine Nathan Williams startet nur bei der BNBF so. Der startet nur bei der BNBF und dann macht er so noch so einen DFAC World Cup irgendwo auf der Insel mit anderen BNBF-Athleten. Das macht gar keinen Sinn. So, warum, stell dir mal vor, du hättest wirklich so einen Peak Nathan Williams gegen einen Bader stehen, gegen einen Doug Miller und so und die alle irgendwie gegen Patrick, oder so, wie krank wäre das? Das wäre so krank und sowas passiert aber einfach aktuell nicht. Ja, Alter, das wäre echt, das wäre so ein Line-Up, Mann, das wäre schon, stell dir vor, Patrick Teusch mit Doug Miller und Nathan Williams in einer Klasse so. Ja, oder nicht, Alter? Oder
ja, Baba kann auch dabei. Wäre schon eine schöne Sache. Vielleicht irgendwann mal.
Ja, ey, also Nathan Williams sieht halt wirklich aus wie Ronnie Coleman, als er noch nicht drauf war so.
Ja.
Ja.
Sieht schon gut aus, der Boy.
Ja.
So, Männer. Gut, beenden wir hiermit. Mit Nathan Williams, der eigentlich aussieht wie Ronnie Coleman. Perfekt. Ja, auf jeden Fall hat es mich sehr gefreut, die Episode mit euch aufzunehmen. Wenn die Leute euch finden möchten, ich denke, ist eigentlich sowieso klar, wir laden es auch in die Shownotes nochmal. Jan, du hast primär Instagram, ne? Primär Instagram und dein
Podcast. Ja, primär Instagram. Ja, voll. Jan Frisse durchgeschrieben. Podcast findet ihr auch über Jan Frisse und ja, alles, alle Links,
Website,
Podcast, etc. findet man eh auch auf Instagram, ja.
Ja, perfekt. Alright, wir hauen das Profil in die Shownotes und ansonsten, meine Freunde, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, die Episode zu teilen in den sozialen Medien. Macht gerne einen Screenshot, haut das Ganze in die Story, markiert uns, also Tobi, mich und Jan. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Wir freuen uns natürlich auch über eine kleine Bewertung des Podcasts. Ja, 5 Sterne wären da natürlich eine super Sache. Und jo, in diesem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.
Bis bald.